Radio SRF. 18 Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Pankraz Freitag ist tot, der Nachruf auf den Glarner FDP-Ständerat, der heute überraschend gestorben ist. Die Bundeswehr geht, der Bericht über afghanische Mitarbeiter, die zurückbleiben und bangen.
I always change my place, I always change my address.
Ich wechsle jeden Tag meine Adresse, aus Angst vor den Taliban, sagt dieser Übersetzer in Kunduz. Und sie wäre heute 100 geworden.
Wie jeder brave Mann hat er zwei Seelen in jeder Brust, 25 an Händen und Füßen.
Meret Oppenheim, ein Porträt ohne Pelztasse. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger und mit den Nachrichten Yvonne Lambricker.
Der Glarner Ständerat Pankraz Freitag ist gestorben. Laut seiner Partei, der FDP, brach der 60-Jährige zu Hause zusammen und war sofort tot. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Vorgestern war Freitag noch in der Sendung Arena des Schweizer Fernsehens aufgetreten. Pankraz Freitag wurde 2008 in den Ständerat gewählt. Zuvor saß er während 10 Jahren in der Glarner Kantonsregierung. Zudem war er Verwaltungsratspräsident der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, NAGRA. Im Kanton Genf sind eine neue Regierung und ein neues Parlament gewählt worden, zum ersten Mal gleichzeitig. Nach ersten Teilresultaten zeichnen sich im Parlament Gewinne für das populistische Mouvement Citoyen Genois und die Linksaußenparteien ab. Große Verlierer sind demnach die Grünen. Bei den Wahlen in die 7-köpfige Regierung liegen 2 Freisinnige vor 2 CVP-Vertretern, dann folgt ein Kandidat des Mouvement Citoyen Genois. Sämtliche Kandidaten liegen bis jetzt aber unter dem absoluten Mehr. Am 10. November kommt es zu einem zweiten Wahlgang. US-Soldaten sind im Norden Afrikas gegen mutmaßliche Terroristen vorgegangen. In Libyen nahmen sie nach eigenen Angaben einen Anführer der Al-Qaida fest. Es handelt sich um einen der meistgesuchten Terroristen, der 1998 an den Anschlägen auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania beteiligt gewesen sein soll. In Somalia griff eine US-Spezialeinheit Anhänger der Al-Shabaab-Miliz an. Diese werden mit dem Geiseldrama in Kenia vom letzten Monat in Verbindung gebracht. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind Sicherheitskräfte erneut gewaltsam gegen Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi vorgegangen. Zahlreiche Personen wurden festgenommen. Neben den Anhängern Mursis demonstrierten auch tausende Anhänger der Übergangsregierung. In Syrien haben internationale Experten mit der Zerstörung der ersten Chemiewaffen begonnen. Ein Sprecher des Expertenteams sagte gegenüber mehreren Nachrichtenagenturen, zerstört würden sowohl eigentliche Chemiewaffen und auch Geräte, um solche Geschosse herzustellen. Das Team der Organisation für das Verbot chemischer Waffen befindet sich seit Dienstag in Syrien. Es soll bis Mitte 2014 das ganze Arsenal Syriens zerstören. So sieht es eine Resolution des UNO-Sicherheitsrates vor. In Irak sind gemäß offiziellen Angaben bei einem Selbstmordanschlag auf eine Schule mindestens 10 Kinder getötet worden. Das Attentat ereignete sich in einem Dorf nahe der syrischen Grenze, in welchem vor allem Schiiten leben. In der Hauptstadt Bagdad forderte ein weiterer Selbstmordanschlag 14 Tote. Bereits gestern kamen bei mehreren Anschlägen in Irak mindestens 60 Menschen ums Leben, darunter 48 schiitische Pilger. Zum Sport. In der Schweizer Fußballmeisterschaft haben sich die Spitzenteams Basel und Grasshoppers heute ein Fernduell geliefert. Marcel Melcher.
Der FC Basel gewinnt in Lausanne mit 2:1, obwohl Lausanne nach einer Viertelstunde in Führung gegangen war. Die Waadtländer haben ein aufgewecktes Spiel gezeigt und brachten Basel mehrfach in Verlegenheit. Die ohne Streller und Schär angetretenen Basler vermochten sich jedoch zu behaupten. In Thun haben die Grasshoppers lediglich ein 1:1 Unentschieden erreicht. In einem attraktiven Spiel sind die beiden Tore nach stehenden Bällen erfolgt. Thun ging nach einem Freistoßtreffer in Führung, 2 Minuten später glich GC nach einem Eckball aus. St. Gallen hat gegen Aufsteiger Aarau mit 1:0 gewonnen. In einer Begegnung ohne viele Höhepunkte hat ein Elfmetertreffer des St. Gallers Rodriguez den Unterschied ausgemacht. An der Tabellenspitze hat Basel nun 3 Punkte Vorsprung auf die Grasshoppers, die jedoch noch ein Spiel weniger ausgetragen haben. In der Eishockey-Nationalliga A gewinnt Davos gegen Freiburg mit 6:3. Davos baut damit seine Führung in der Tabelle auf 6 Punkte aus. Der Schweizer Skirennfahrer Daniel Albrecht hat heute seinen Rücktritt erklärt. 4,5 Jahre nach seinem brutalen Sturz in Kitzbühel hat Albrecht genug. Und in ihrem letzten Weltcuprennen hat die Schweizer Orientierungsläuferin Simon Nickli in Baden den Stadtsprint gewonnen. Damit hat sich die 35-jährige Bernerin zum 9. Mal den Gesamtweltcupsieg geholt.
Das Wetter. Morgen liegt über dem Mittelland zähe, hochnebelartige Bewölkung. In den Alpen ist es dagegen mindestens teilweise sonnig. Die Temperatur erreicht 16 Grad. Im Süden bleibt es weiterhin oft grau, zeitweise regnet es bei maximal 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Wie stark sind Sie? Die Frage zu den Genfer Populisten nach den Wahlen. Wer klagt da noch? Die bange Frage der Banken, wenn sie wirklich Wechselkurse manipuliert haben. Wer beschützt uns jetzt? Die existenzielle Frage für afghanische Mitarbeiter nach dem Abzug der Bundeswehr. Wer war sie? Keine einfache Frage, wenn sie Merit Oppenheim heißt. Und was tut sich hinter Strand und Palmen? Die Antwort auf den Malediven: viel Unappetitliches. Die Schattenseiten des Paradieses in International auf SRF 1 gleich nach diesem Echo der Zeit. Zuerst aber Pankratz Freitag. Der 60-jährige Ständerat aus dem Kanton Glarus ist tot. Der freisinnige Mathematiker hat sich in Bundesbern vor allem als Energiepolitiker profiliert. Elmar Plotzer.
Die bundespolitische Bühne betrat Pankratz Freitag im April 2008. Mit großem Vorsprung auf seine Konkurrenten wählte ihn das Glarner Stimmvolk in den Ständerat. Pankratz Freitag freute sich. Aber auch in der Stunde des Erfolgs blieb er ganz der nüchterne Analytiker.
Ich wusste, dass meine Ausgangslage gut ist. Ich habe meine Chancen als immer als intakt bezeichnet. Aber ich wollte nie eine Prognose machen, wie das jetzt genau rauskommt. Und jetzt bin ich natürlich happy, dass es so klar und eindeutig und schon beim ersten Mal ist.
Mit klarem Kopf analysieren, sich an Fakten und Zahlen orientieren. Das wurde auch im Bundeshaus zum Markenzeichen des studierten Mathematikers und Naturwissenschaftlers. In Bern gewann der Freisinnige aus dem Kanton Glarus schnell an Profil. Freitag, der 10 Jahre lang Regierungsrat in seinem Heimatkanton war und eine Zeit lang im Verwaltungsrat des Stromkonzerns Axpo saß, engagierte sich stark in der Energiepolitik. Er gehörte ganz klar zu den atomfreundlichen Stimmen im Parlament. Gegenüber der Energiewende war er skeptisch. So warnte er etwa, von staatlichen Subventionen in erneuerbare Energien dürfe man keine Wunder erwarten.
Wichtig ist einfach immer, dass die Massnahmen, die man trifft, die Gelder, die man einsetzt, dass die auch wirklich auf Wirkung aus angelegt sind, weil es besteht auch die Gefahr, dass man Geld ausgibt, das dann nicht wirklich Wirkung zeigt am Schluss.
Sparsamkeit und Effizienz. Diesem Pfad folgte er auch in der Finanzpolitik. So klar und deutlich er seine politischen Positionen machen konnte, im persönlichen Umgang galt Pankratz Freitag als konziliant, als ruhig und besonnen. Gerade wegen solcher Eigenschaften war er letztes Jahr auch im Gespräch als möglicher FDP-Präsident. Er sah das durchaus als Zeichen der Wertschätzung für seine politische Arbeit. Doch zugleich fragte er sich:
Aber jetzt auf der anderen Seite muss ich mir überlegen, was bedeutet der Aufwand und der Druck dieses Amtes für mein Wohlbefinden, für mein Leben?
Pankratz Freitag verzichtete deshalb auf eine Kandidatur für das FDP-Präsidium. Denn ein paar Jahre zuvor hatte er sich einer Herzoperation unterziehen müssen. Jetzt ist Ständerat Pankratz Freitag im Alter von 60 Jahren unerwartet gestorben. Die FDP verliere ein wichtiges Mitglied und einen lieben Freund, schreibt die Partei in einer Medienmitteilung.
Ein Nachruf von Elmar Plotzer. In Genf wurden heute das Kantonsparlament und die Regierung neu gewählt. Nachdem ein Teil der Stimmen ausgezählt ist, sieht es so aus, als würden die Grünen verlieren und das populistische Mouvement Citoyen Genève zulegen. Ich bin jetzt verbunden mit Thomas Guterson in Genf. Wie aussagekräftig sind diese Zwischenresultate?
Ja, man muss sie noch mit viel Vorsicht genießen. Es sind im Moment etwa 3/4 der Stimmen ausgezählt von den Wählern, die brieflich abgestimmt haben. Das heißt, dass die Stimmen all jener, die in den letzten Tagen an der Urne waren, noch nicht inbegriffen sind. Aber was man sicherlich jetzt schon sagen kann, ist sicher, dass die Grüne die große Verliererin sein wird und das MCG, das Mouvement Citoyen Genevois, die große Gewinnerin.
Heißt das, dass MCG erreicht sein großes Ziel und schafft es in die Genfer Regierung?
Nach dem jetzigen Stand der Auszählungen ja, und vielleicht gewinnen sie sogar noch einen zweiten Sitz. Nationalrat Mauro Boccia liegt momentan auf dem 5. Platz und er hat somit ein sehr, sehr gutes Resultat erreicht. Und Eric Stauffer könnte es in die Regierung schaffen. Er liegt im Moment auf Platz 7 und würde so die SP aus der Regierung verdrängen.
Die MCG kommt rein, die SP muss raus. Wie verändert sich die Genfer Regierung sonst?
Ja, Stand jetzt hätte man eine bürgerliche Regierung ohne Kandidaten aus dem linken Lager. Aber wie gesagt, es ist erst der erste Wahlgang. Das ist sicherlich nichts Definitives, denn es kommt ganz sicherlich zu einem zweiten Wahlgang. Kein Kandidat hat das absolute Mehr erreicht. Aber was sich sonst noch abzeichnet, ist, dass die CVP ihren Sitz verteidigen kann, vielleicht sogar ausbauen kann. Im Moment sind sie mit zwei Vertretern in der Regierung drin. Und die FDP, die ihre drei Kandidaten, ihre drei bisherigen Regierungsräte verteidigen konnte. Pierre Maudet, der Sicherheitsdirektor, schneidet mit dem besten Resultat aller Kandidaten ab.
Und wie sieht es aus beim Parlament? Gibt es da neben dem Stimmenverlust der Grünen noch andere Überraschungen?
Ja, und das ist relativ interessant, denn für die FDP zeichnet sich da ein leicht anderes Bild ab als in der Regierung. Sie ist neben den Grünen die große Verliererin. Also Grüne und FDP verlieren im Parlament, gewinnen, davon profitieren hauptsächlich, gewinnen tun das MCG und die extrem linke Partei Ensemble à Gauche. Also nach jetzigem Kenntnisstand kann man sagen, dass sich ein Erdrutschsieg für das MCG abzeichnet, in der Regierung einer starken für die der Rechtsmitteparteien FDP und CVP und im Parlament eher eine Wahl für die extremen Außenparteien getroffen wurde.
Nun wurden zum ersten Mal in Genf Regierung und Parlament gleichzeitig gewählt. Hat sich das in der Wahlbeteiligung niedergeschlagen?
Das hatte man befürchtet. Bis letzte Woche lag die Wahlbeteiligung bei sehr, sehr mageren 20%. Das hat sich nun aber geändert. In den letzten 3 Tagen ließen sich sehr viele Wähler mobilisieren, sodass man jetzt bei einer normalen Wahlbeteiligung für Genfer Verhältnisse ist von 40%. Aber genau deswegen muss man die Wahlresultate von heute oder die bisherigen Wahlresultate mit sehr, sehr viel Vorsicht genießen. Es ist noch ein sehr, sehr großer Teil der Wähler, die noch nicht ausgezählt wurden. Ein sehr, sehr großer Teil der Stimmen, die noch nicht ausgezählt wurden.
Direkt aus Genf, aus einem ziemlich lauten Regierungssitz, Thomas Guterson. Devisenhändler von Schweizer Banken sollen Wechselkurse manipuliert haben. Die Finanzmarktaufsicht und die Wettbewerbskommission ermitteln. Erhärtet sich dieser Verdacht, könnten auf die Banken nicht nur hohe Bußen zukommen, sondern auch Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe. Jan Baumann.
Wo ein Schaden ist, da sind die Kläger nicht weit. Vor allem, wenn es um große Summen geht. Für gut 5.000 Milliarden Dollar wechseln Banken täglich Beträge von der einen in die andere Währung um. Bei solch riesigen Handelsumsätzen am Devisenmarkt gehen schon kleinste Kursabweichungen ins Geld. Darum liegt es auf der Hand, dass die Investoren hellhörig werden. Pensionskassen, Versicherer, Fondsgesellschaften und große Vermögensverwalter. Sie könnten als Kunden der Banken bei den vermuteten Wechselkursmanipulationen einen Schaden davongetragen haben. Wirtschaftsanwalt Thomas Werlen ist Partner der US-Anwaltskanzlei Quinn Emanuel und Spezialist für Investorenklagen.
Die Vorwürfe weisen darauf hin, dass die Devisenhändler den relevantesten Wechselkurs manipuliert haben, und zwar zu ihren Gunsten und damit zu Lasten ihrer Gegenparteien. Und es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass diese Gegenparteien zu viel gezahlt haben und sich dann auch entsprechend schadlos halten wollen und die Devisenhändler auch zivilrechtlich auf Schadenersatz einklagen werden.
Der relevanteste Wechselkurs, das ist der sogenannte London Fix. Er wird jeweils um 4 Uhr nachmittags in London festgelegt. Gestützt darauf bestimmt sich der Wert unzähliger Finanzprodukte rund um den Globus. Ähnlich wie beim international wichtigsten Referenzzinssatz LIBOR. Und wie beim LIBOR stellt sich nun die Frage, ob einzelne Händler gegen die Spielregeln verstoßen haben. Zum Beispiel, indem sie sich mit Kurznachrichten untereinander absprachen oder indem sie vertrauliche Kundeninformationen missbrauchten. Im LIBOR-Skandal haben die Behörden im In- und Ausland letztes Jahr genau solche Fälle von Manipulation aufgedeckt. Die besonders tief in die Affäre verwickelte UBS musste mit 1,5 Milliarden für krumme Machenschaften ihrer Händler bei der LIBOR-Festsetzung büßen. Seither hat sie, wie gut ein Dutzend andere internationale Banken, auch zivile Klagen auf Schadenersatz wegen LIBOR-Manipulation am Hals. Bis nun zusätzliche Klagen wegen Devisenmanipulation kommen, werde wohl noch etwas Zeit vergehen, meint Wirtschaftsanwalt Werlen. Zuerst müssten die Behörden bei ihren Untersuchungen Beweise dafür vorlegen, dass die Banken tatsächlich Wechselkurse verfälscht haben. Auch dies eine Parallele zum LIBOR-Skandal. Erst nachdem der Staat belastendes Material aus den Banken veröffentlicht hatte, konnten die privaten Kläger ans Werk gehen. Welche Erfolgschancen sie mit ihren noch immer hängigen Klagen haben, ist offen. Die UBS hat in der Sache schon mal Geld für allfälligen Schadenersatz zurückgestellt. Die Höhe solcher Rückstellungen für einzelne Rechtsfälle beziffert die Bank grundsätzlich nicht. Und die jüngsten Verdächtigungen, die nun wegen möglicher Devisenkursmanipulationen dazugekommen sind, will die UBS nicht einmal kommentieren. Von allfälligen noch bevorstehenden privaten Klagen gegen sie und andere Banken in dieser Angelegenheit ganz zu schweigen.
Die deutsche Bundeswehr zieht sich aus Afghanistan zurück. Heute hat sie ihr Feldlager in Kunduz, einer gefährlichen Region im Norden des Landes, an einheimische Sicherheitskräfte übergeben. Der deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière sagte bei der Zeremonie, wir kehren den Menschen in Afghanistan nicht den Rücken. Genau darüber beklagen sich aber verschiedene lokale Mitarbeiter der Bundeswehr in Kunduz. Jürgen Webermann von der ARD.
Es war ein warmer Frühlingstag im März, als der Brief unter dem Eingangstor lag. Der Brief, der Kiamudins Leben veränderte. Sehen Sie, hier steht mein Name. Du bist Kiamudin und du hast für die deutsche Armee als Spion und Übersetzer gearbeitet. Du musst uns über alles berichten, was du dort getan hast. Ansonsten erwartet dich der Tod. Unter dem Brief prangt ein Stempel. Islamisches Emirat Afghanistan steht da. So haben die Taliban ihren Staat stets genannt. Die Polizei sagte, sie könne nichts für Kiamudin tun. Seitdem wechselt er ständig die Wohnung. Auch den Journalisten aus Deutschland hat er ins Haus eines Freundes gelotst. Kiamudin zeigt ein Video. Ein Lastwagen ist darauf zu sehen, afghanische und auch deutsche Soldaten. Mein Vorgesetzter der Bundeswehr überprüft hier gerade, wie Diesel an die afghanische Armee verteilt wird. Und wie Sie hier sehen können, übersetze ich gerade für den deutschen und den afghanischen Offizier. Ende 2012 wurde die Einheit, für die Kiamudin gearbeitet hatte, abgezogen. Von seinem Vorgesetzten erhielt er ein Dankeschön, das war alles. Nach dem Warnbrief der Taliban wandte sich Kiamudin an die Bundeswehr. Auch Aliullah hatte Seite an Seite mit den Deutschen gearbeitet. Aliullah ist 27, er hat mehrere Jahre auf einer Privatschule Englisch gelernt und ein gutes und sicheres Gehalt bei den Deutschen bezogen, $800 pro Monat. Allerdings war sein Job gefährlich. Manchmal habe ich auch mit den Soldaten im Feld gearbeitet und an Operationen gemeinsam mit den afghanischen Einheiten teilgenommen, als Dolmetscher. Ich hatte sogar eine Uniform wie die Deutschen. Und die Leute haben gesehen, ich bin Afghane, aber Soldat der Deutschen.
I'm an Afghan and I'm soldier of German.
Kaum war sein Dienst für die Bundeswehr beendet, kamen die Drohanrufe. Aliullah forderte eine Aufstellung der erhaltenen Telefonate bei der afghanischen Telekom an. Er ging damit zur Polizei. Aber auch in seinem Fall zuckten die Beamten nur mit den Schultern.
As we checked this,
Als wir das überprüft haben, kam heraus, die Person, die mich immer wieder angerufen hat, hat eine nicht registrierte Telefonkarte benutzt.
Because in Afghanistan, There are lots of SIM cards that they're unregistered.
So konnte die Polizei den Anrufer nicht ausfindig machen, nur den Standort, den Distrikt Chardara, eine Hochburg der Taliban. Seitdem ist auch Aliolas Alltag ein anderer.
I always change my place, I always change my address.
Ich wechsle ständig meine Adresse, damit mich die Taliban nicht finden. Ich komme bei Verwandten unter, jede Nacht bei jemandem anders.
Every night, every day I change my address, I change my place.
Im Hauptquartier der Bundeswehr in Mazar-i-Sharif ist General Michael Vetter für die afghanischen Mitarbeiter zuständig. Anders als etwa Amerikaner und Franzosen, die ganze Kontingente an lokalen Mitarbeitern nach Hause nehmen, prüft die Bundesregierung jeden Einzelfall. Einige Afghanen erhalten eine Abfindung, einige dürfen ins Hauptquartier nach Mazar-i-Sharif wechseln oder erhalten einen Vertrag für das neue Generalkonsulat dort. 23 haben bisher eine Erlaubnis, nach Deutschland zu kommen. Die meisten aber müssen wohl in Kundus bleiben. So klingt es zumindest bei General Vetter.
Und nach 194 Fällen hat man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wo wirklich unmittelbarer Handlungsbedarf besteht und wo man sagen muss, da ist was dran. Das ist aber nicht so, dass er morgen früh das Risiko fährt, tatsächlich ermordet zu werden.
Und Fälle wie Qiyamuddin und Aliullah, Anrufe, die vermutlich direkt aus der Hochburg der Taliban kamen, Briefe, die eindeutige Drohungen enthalten?
Sie müssen wissen, dass hier auch teilweise diese Briefe so ähnlich wie Kettenbriefe an Mitarbeiter von Regierungsorganisationen, von ISAF-Truppenteilen verteilt werden, was nicht unmittelbar sofort bedeutet, dass diese Menschen dann auch quasi akut unmittelbar bedroht sind.
Qiyamuddin aber fühlt sich seit dem Drohbrief im März unmittelbar bedroht. Der junge Afghane traut sich nicht mal mehr zur Universität, wo er vor seinem Bundeswehrengagement studiert hat. Ob er nach Deutschland will, das weiß er nicht so recht.
This is my aim to have a safe life.
Ich will nur ein sicheres Leben, das ist wichtig für mich. Als ich meinen Job angetreten habe, hatte ich gehofft, dass die Sicherheitslage in Kundus besser werden würde. Aber das Gegenteil ist der Fall, es wird von Tag zu Tag schlimmer. Inzwischen hat sich in Kundus herumgesprochen, dass die Bundesregierung zumindest darüber nachdenkt, vielleicht doch mehr Mitarbeitern aus Afghanistan zu helfen.
Just once I had interview with the
Ich hatte auch ein Gespräch mit dem Kommandeur des Feldlagers. Er hat alle meine Papiere kopiert und gesagt, er werde alles ins Hauptquartier nach Mazar-i-Sharif schicken.
Just told me we sent in Mazar or somewhere else. But in fact it is not judgeable, so I don't have any message.
Auf eine Antwort aber warten Qiyamuddin und Aliullah bis heute.
Aus Afghanistan, Jürgen Webermann. Meret Oppenheim. Wer denkt bei dem Namen nicht an ihre berühmte Pelztasse? Die Teetasse mit Antilopenfell bescherte der Schweizer Künstlerin einen ungeheuren Erfolg und ein Problem. Bis heute kennt kaum einer ihre anderen Werke. Heute würde die berühmte Künstlerin 100. Höchste Zeit, über den Pelzrand der Tasse hinauszuschauen, auf den Rest ihres Werkes. Elinor Landmann.
Sie wusste, was sie wollte. Mit 16 brach Meret Oppenheim die Schule ab, um Künstlerin zu werden. Die Tochter aus gutem Hause, sie wuchs in Berlin mit einem deutschen Vater und einer Schweizer Mutter auf, die Tochter aus gutem Hause also reiste 1932 mit knapp 18 Jahren nach Paris und mischte in der Künstlermetropole die Surrealisten auf, mit Werken, die alltägliche Gegenstände auf ungewohnte Weise miteinander verbinden. Kathleen Bühler, die am Kunstmuseum Bern letztes Jahr eine Meret-Oppenheim-Ausstellung kuratiert hat, erklärt das Verfahren so.
Dinge, die nicht zusammengehören, zusammenzubringen. Dinge, die durch dieses Zusammentreffen etwas Unheimliches bekommen und das dann eben in dieser Assoziationsspanne dann plötzlich ein wildes Denken möglich ist, was neue Erkenntnisse ergibt.
Meret Oppenheim verschnürte zwei weiße Stöckelschuhe wie einen Braten und setzte den Absätzen die Papierkrönchen auf, die üblicherweise knusprige Gänsekeulen schmücken. Oder sie entwarf einen Nippelhalter, der mit den Ösen von Strumpfhaltern die weiblichen Brustwarzen in die Höhe hob. Ein Kunstwerk, das ebenso an Sadismus wie an weiblichen Schönheitswahn denken lässt und definitiv unangenehme Gefühle hervorruft. Meret Oppenheim war eben nicht nur witzig, wie es die Pelztasse erwarten lässt. Sie ließ sich nicht festlegen, schuf keinen wiedererkennbaren Stil. Das wurde ihr lange als Inkonsequenz vorgehalten, kümmerte die Künstlerin aber nicht weiter. Meret Oppenheim verlegte sich auf die Vielfalt, ging in der Öffentlichkeit vergessen. Ende der 30er Jahre zog sie in die Schweiz, schuf weitere verstörende Werke und sie dichtete.
Ich liebe den Hund meiner Freundin. Er kann so schön Ja sagen. Er sagt Ja, wenn man ihn vergisst.
Die Verknappung Das Rätselhafte, die überraschende Wende zeichnen ihre Kunstwerke aus und ihre Gedichte.
Wie jeder brave Mann hat er zwei Seelen in jeder Brust, 25 an Händen und Füßen.
Die Kuratorin Bietsche Kurriger hat in den 80er Jahren die allererste Monographie über Meret Oppenheim geschrieben und ihr Werk für Ausstellungen wiederentdeckt. Sie findet in der Dichtung eine Eigenart der Meret Oppenheim.
Diese Verknappungen mit ganz kleinen Elementen reißt man da plötzlich etwas auf, das sich vermitteln lässt, aber eben nicht wie, wenn man sagt, der Zug fährt jetzt um 13.15 Uhr weg.
Klare Ansagen gibt's keine im Werk von Meret Oppenheim und auch keinen auf Anschluss getakteten Fahrplan für die Bedeutung. Dafür Rätselhaftes, philosophische Themen und Bilder wie Träume. Eine Zeit lang verlegte sich Meret Oppenheim auf das Unsichtbare, ein paradoxes Unterfangen, das Nicht-Sichtbare darstellen zu wollen. Es entstehen Bilder mit grauen Strudeln und Farbresten. Man sieht etwas und sieht doch nichts. Solche humorvollen Wendungen waren ganz nach dem Geschmack der Künstlerin. In ihrem Eigensinn steckt wohl Meret Oppenheims Aktualität. Dieser Eigensinn macht sie zum Vorbild für junge Künstlerinnen und Künstler auch heute, in einem Kunstbetrieb, der immer mehr nach Anpassung verlangt. Noch einmal Kerstin Bühler vom Kunstmuseum Bern.
Aber wie zu sehen, dass auch eine Künstlerin, die keine Pelztasse mehr produziert hat, sich dem auch verweigert hat, dass auch die ihren Platz in der Kunstgeschichte findet und trotzdem ein großartiges Werk hinterlässt.
Und natürlich ist Meret Oppenheim noch viel mehr. Sie ist eine Wegbereiterin des Feminismus. Sie ist eine Künstlerin, die auch als Modedesignerin gearbeitet hat. Sie ist eine Unbeirrbare, die aus Krisen immer wieder herausfand. Ihr überraschendes Werk gilt es jetzt zu entdecken. Und zum 200. Geburtstag sprechen wir dann wieder über die Pelztasse.
Das haarige Ende unseres heutigen Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Thomas Fuchs am Mikrofon, Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.